In der heutigen Folge sprechen Renate und Frank Bessler vom Tod ihres Sohns Paul und warum dieser zu einem Wendepunkt in ihrem Leben wurde.
Juli 2013. Am Ende der Krebsstation des Universitätsklinikums Halle liegt Paul Bessler in einem Zimmer. Er ist 24 Jahre, er wird sterben und er kann sterben. Denn er freut sich darauf, in den Himmel zu kommen. Im Himmel gibt es keine Schmerzen, keine Tränen und kein Leid. Er hat das Wort Krebs für sich aus dem Gedächtnis gestrichen. Er ist nicht lebensmüde, sondern himmelswach. Die Botschaft, die uns Paul hinterlassen hat, ist, dass Christen getrost sterben können.
Unser Sohn Paul studierte in Ilmenau Mechatronik. Zweites Studienjahr, er wollte später in die Biomechatronik gehen. Und wachte an einem Sonntag nachts auf im Bett in seinem Erbrochenen und wusste nicht, was passiert ist. Im Krankenhaus stellte man fest, dass er einen Tumor hat. Die Diagnose war Glioblastom vierten Grades. Man sagte uns, er hätte keine Chance, aber wir haben gesagt, nee, als Leistungssportler, er schafft das, er kriegt das hin. Er sagte, ich mache ein halbes Jahr Semesterurlaub und dann lege ich wieder los. Es kam anders, die Anfälle wurden immer schneller, immer öfter, immer heftiger. Im Dezember war es dann so schlimm gewesen, dass er nicht mehr laufen konnte. Wir begaben ihn wieder ins Krankenhaus, kurz vor Weihnachten. Und dort wurde uns gesagt, Glioblastom ist es nicht. Es ist was anderes. Es erfolgten mehrere Operationen wieder und man sagte uns, er hat Knochenkrebs. Wir hatten wieder Hoffnung. Knochenkrebs kann man bestimmt behandeln. Dann kam die Diagnose Ende Januar. Er lag auf der Neurochirurgie. Er hat eine Sinusvenenthrombose und er hat nur noch 3 Tage zum Leben. Er wird sterben. Und Paul fragte noch den Arzt, tut das weh? Nein, sagt der Arzt, du schläfst ein. Okay. Wir standen daneben. Paul sagte, okay. Wir sagten, okay. Wir hatten vereinbart, er bestimmt den Weg. Ich gehe mit ihm den Weg. Und wir schaffen das. Paul war stark. Die 3 Tage vergingen. Und Paul starb nicht. Paul sagte, ich bin zu jung, um zu sterben. Ich kämpfe, ich krieg das hin. Ich sagte zu ihm, ja, du schaffst das. Wir schaffen das. Und er kam, nachdem er nicht gestorben ist, auf die Onkologie. Und wir lernten Frau Dr. Hasche kennen. Und ein neuer Weg begann für uns alle.
Paul wurde im Januar 2013 auf die onkologische Abteilung verlegt. Dort lernten wir Oberarzt Hegel und Frau Dr. Yvonne Hasche kennen. Beides Onkologen, die uns nach vielen Untersuchungen mit Paul die kleine Hoffnung entsprechend gaben, dass über spezielle Chemotherapien sich der Zustand eventuell verbessern würde. Wir schöpften Hoffnung, wir haben uns so riesig gefreut darüber und Paul blühte förmlich wieder auf und wir haben ihm alles unterstützend gegeben, was er benötigt, um sich im Rahmen seiner Chemobehandlungen einigermaßen wohlzufühlen. Wir hatten die Möglichkeit zwischen den Chemobehandlungen, dass wir ihn für einige Wochenenden nach Hause mitnehmen konnten. Das waren für uns die schönsten Zeiten, auch wenn es gleichzeitig die anstrengendsten Zeiten gewesen sind. Denn wir sind mit unzähligen technischen, medizinischen Apparaturen und Utensilien nach Hause entlassen worden. Und meine Frau Renate hat sich dort kleine grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Hilfsschwester entsprechend angeeignet.
Frau Dr. Hasche, Yvonne Hasche, ist Pauls Ärztin gewesen auf der Onkologie und sie wurde seine engste Vertraute, man kann sogar sagen seine Freundin. Und sie kamen jeden Tag nach dem Dienst zu ihm und sie fingen an, miteinander zu beten. Sie fragte uns, ist das okay, darf ich mit Paul beten? Paul war erwachsen, Paul entschied selbst. Ich war immer dabei und war neugierig und auch sehr angetan von dem, was gebetet wurde, wie gebetet wurde. Ich fand das interessant. Ich habe aber nie mitgebetet. Ich habe sie beide mal allein gelassen. Und dann hatte sie Paul eingeladen in den Raum der Stille im Krankenhaus. Und Paul bekam gerade wieder Blut. Er bekam Chemotherapie und er saß im Rollstuhl, sodass ich die beiden begleitet habe, die Apparaturen mitzufahren. Und sie ging in den Raum der Stille und dort ließ ich sie allein. Eine Stunde waren sie dort. Als sie wiederkam, war für mich ein Schlüsselerlebnis, was ich nie vergessen werde. Paul hat viel geweint und Paul strahlte. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich gesehen habe. Ich hatte den Eindruck, um ihn herum ist wie ein Heiligenschein nach meinem Bild. Er strahlte von innen heraus und sagt, Mama, ich weiß, wohin ich gehe, wenn ich sterbe. Ich weiß, dass was danach kommen wird und ich freue mich jetzt schon darauf. Und da habe ich gedacht, ich war ganz neidisch, dachte ich, dieses Erlebnis, dieses Gefühl, das möchte ich auch gerne haben. Es gab wieder ein Wochenende, wo er nach Hause durfte, es ging ihm ganz gut. Von Hasch hat uns eingeladen, auf den Petersberg zu fahren, zu den Brüdern und Schwestern der Christusbruderschaft und einen Gottesdienst mitzumachen. Wir sind hingefahren, es war spannend, uns haben alle geholfen, er saß ja am Rollstuhl und wir hörten das Gebet bzw. die Andacht Taufe. Bruder Markus sprach über die Taufe. Da kam das nächste Schlüsselerlebnis, was Paul erlebte. Er sagte, Mama, ich möchte getauft werden. Ich möchte getauft werden, bevor ich in den Himmel komme. Denn ich muss dazu sagen, wir waren nicht gläubig. Wir sind in der DDR groß geworden. Wir haben gerne Kirchen besucht. Wir waren Weihnachten gerne in der Kirche, mehr aber nicht. Und da habe ich dann zu ihm gesagt und mein Mann auch, wir waren uns einig, Paul, du wirst getauft und du wirst hier auf dem Petersberg getauft. Diesen Wunsch werden wir dir erfüllen. Leider kam es dazu nicht mehr, denn die Krankheit wurde immer schlimmer. Wir sprachen von Baustellen. Eine Baustelle haben wir behoben, die nächste kam. Wir schafften es nicht mehr. Paul schaffte es nicht mehr, auf dem Petersberg getauft zu werden. Doch Gott hat uns damals schon geführt und wir fanden eine andere Lösung.
Wir besuchten Paul jeden Tag und es war Anfang Juli 2013. Ich bin um 8 in die Universitätsklinik gegangen, in die onkologische Abteilung und macht die Tür zu seinem Zimmer auf und Paul lag nicht drin. Es war nicht ungewöhnlich, denn sehr häufig ist er zu Untersuchungen, gerade am Vormittag, in die Klinik transportiert worden. Aber ich sah, dass eine Schwester im Zimmer stand, ihr rannten die Tränen über die Wangen und sie sagte, gehen Sie doch bitte mal in das Ärztezimmer. Da schwante mir schon, dass irgendetwas passiert ist. Und ich ging zu den Ärzten, zu Oberarzt Dr. Hegel und Frau Dr. Hasche. Sie saßen in ihrem Zimmer. Yvonne weinte und unter Schluchzen hatte sie mitgeteilt, dass Paul in der Nacht die Lunge kollabiert ist und sie mussten Paul auf die Intensivstation schaffen, wo er gerade entsprechend lag. Und sie sagten auch, dass jetzt die letzte Etappe für Paul in dieser Krankheit begonnen hat. Da erinnerte ich mich an den letzten Wunsch von Paul, den wir gemeinsam besprochen haben, dass er getauft werden möchte. Und ich hatte Yvonne gebeten, Yvonne, bitte unternimm alles, dass der letzte Wunsch von Paul in Erfüllung geht. Sie hat das Telefon in die Hand genommen und hat Bruder Johannes auf dem Petersberg bei Halle angerufen und ihn gebeten, sofort in die Universitätsklinik zu kommen, um einen todkranken jungen Mann zu taufen, dessen Wunsch es ist, getauft zu werden. Wir haben dann versucht, eine Kerze zu organisieren und fanden eine Geburtstagskerze auf der kinderonkologischen Abteilung. Und Das Taufbecken, das war einfach eine Nierenschale, die wir aus dem OP-Bereich entwendet hatten und zweckentfremdet hatten. Bruder Johannes kam und hat die Taufe durchgeführt. Wir standen zu viert an dem Bett von Paul. Ringsherum piepten und tuteten alle möglichen Geräte. Und wir hatten mitbekommen, dass die Arbeit auf der Station faktisch eingestellt worden ist. Es gab kaum noch Bewegung. Durch den kleinen Spalt der Tür sahen wir am Ende des Ganges viele Ärzte und Schwestern, die innehielten und mitlauschten, wie wir die Taufe mit Paul gemeinsam gefeiert haben. Bruder Johannes fragte ihm nach seinem sehnlichsten Wunsch. Und der Paul sagte, er wünsche sich Erlösung. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Wie kann ein junger Mann, der weiß, dass er sterben wird, für sich als Wunsch Erlösung erbitten? Das war für mich faszinierend. Bruder Johannes hat einen Taufspruch für den Paul herausgesucht, der für ihn zutreffend war. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das entsprach genau der Situation, in der sich Paul befunden hat. Paul strahlte und trotz der vielen Schläuche, die um ihn herum an ihn angeschlossen waren, war das ein sehr, sehr feierliches Erlebnis, was wir mit Paul entsprechend haben durften. Dafür sind wir Bruder Johannes, dem Paul, sehr, sehr dankbar.
Die Taufe war für uns auch was ganz Besonderes. Wir waren ja bis dato auch nicht getauft, haben noch nie an einer Taufe teilgenommen und fanden das ganz besonders. Man muss bedenken, es war ein staatliches Krankenhaus, in dem Paul lag, auf der Intensivstation. Alle wussten Bescheid, hier wird gerade ein junger Mann getauft. Und es wurde zugelassen, dass auf einer Intensivstation so eine Taufe stattfinden kann. Und Bruder Johannes sagte auch anschließend, er war so überrascht, wie klar Paul in dem Moment auch war, wie wach er war, wie er die halbe Stunde intensiv dabei war, auch Dinge nochmal gesagt hat, die aus ihm herauskamen. Yvonne hatte ihm zu dem Zeitpunkt schon eine Bibel geschenkt gehabt. Wir hatten angefangen, in der Bibel zu lesen. Wir haben sie aufgeschlagen und einfach losgelesen. Bruder Johannes sagte, er hat Worte gesagt, die in der Bibel standen. Woher kannte er sie schon? Es war irre. Es war irre, was Paul auf dem Weg zum Glauben erlebt hat und wie wichtig ihm das war, getauft zu werden. Nachdem er sich dann wieder ein Stück weit erholt hat, nach ein paar Tagen, hatten wir die Vereinbarung getroffen. Paul sagte, Mama, ich sterbe jetzt. Sag ich, ja, okay. Du bestimmst den Weg und wir gehen mit dir den Weg. Nur ich hatte noch einen Wunsch. Komm nach Hause zum Sterben. Denn das hatten wir verabredet. Wir hatten überlegt, Palliativstation, wir hatten Hospiz überlegt. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, sag ich, du, wir holen Paul nach Hause. Wir kriegen das hin. Weil wir hatten ein Pflegebett zu Hause. Wir hatten die Palliativcare schon zu Hause gehabt. Ich schaff das. Ich hatte so viel gelernt im Krankenhaus. Wir holen ihn nach Hause zum Sterben. Okay, sagt Paul, das ist dein Wunsch, den erfülle ich dir. Und wir hatten in der Zeit auch schon darüber gesprochen, was wünschst du dir, wenn du stirbst? Was wünschst du dir zur Beerdigung? Wo möchtest du beerdigt werden? Er sagt, auf im Friedwald. Bei uns in der Nähe gab es leider keinen Friedwald. Und ich hatte im Internet gesurft. Sag ich, Paul, ich finde nichts. Da sagt er zu mir, Mama, du möchtest mich bestimmt besuchen kommen. Oh, sag ich, ja, das ist mir ganz dolle wichtig. Gut, dann bestimmst du. Und wir fanden ganz schnell eine Lösung, denn wir haben in unserem Dorf einen Friedhof. Wir kauften eine grüne Wiese neben seinem ehemaligen Trainer. Er war ja Kanute. Und ich zeigte ihm das alles. Sag ich, ist der Platz okay? Ja, wunderbar. Und Mama, ich wünsche mir Folgendes. Wenn ich sterbe, möchte ich folgende Sachen anziehen. Er hat immer Kraft-T-Shirts getragen. Das sind T-Shirts, die sehr gut auf der Haut trocknen, wenn sie nass sind. Er sagte, welche Jacke, welche Hose er anziehen möchte. Er meinte auch, Mama, einen frischen Schlüpfer muss aber auch dabei sein. Ja, der ist wichtig. Okay. Sag ich ihm, Paul, er hat immer Tücher getragen, weil er ja am Kopf operiert wurde. Es wurde ja die Schädeldecke entnommen. Und sag ich, Paul, dein buntes Tuch auf dem Kopf, das möchte ich gern behalten. Nein, sagt er, Mama, das muss ich mitnehmen, denn ich möchte auch im Himmel schön aussehen. Das brauche ich, das Tuch. Okay, sage ich, gut, dann nimmst du das mit. Ich habe noch andere schöne Tücher von dir. Und als er dann nach Hause kam, gab er mir Anweisungen, eine To-Do-Liste zu erstellen, von wem er sich noch verabschieden möchte. Das waren seine besten Freunde, die Kanuten. Und ich habe dafür gesorgt, dass es für ihn nicht zu viel wurde. Er kam an einem Mittwoch nach Hause und Ivan Harsche gab ihm, bevor er transportiert wurde im Krankenwagen, nochmal eine Spritze. Und Paul fragte sie nochmal, Ivan, weshalb gibst du mir hier nochmal ein Medikament? Du weißt doch, ich gehe nach Hause zum Sterben. Ja, sagt Yvonne, ich möchte, dass du die Heimfahrt gut schaffst, dass es dir nicht zu viel wird. Okay, sagt Paul. Er kam nach Hause und es ging so gut, dass er sagte, Mama, ich glaube, ich habe noch mal eine Chance. Ich kann jetzt Physiotherapie wiederholen, es geht wieder los. Sag ich, ja, ist in Ordnung, machen wir. Ich wusste aber, das wird nichts mehr. Und so arbeitete ich die To-Do-Liste ab, die Freunde kamen einzeln, sie waren immer allein mit ihm im Zimmer. Sie kamen hoch zu uns, sie weinten, sie lachten. Und sie sagten, wir wollten doch Paul etwas Mut geben, wir wollten ihn doch sicher machen, wir wollten ihm etwas schenken, aber er hat uns beschenkt. Diese Geschenke haben wir auch schon bekommen. Bruder Johannes kam. Johann kam jeden Abend. Am Dienstag, den 30. Juli, feierten wir das Abendmahl. Paul war auch da wieder, ganz klar. Er war sehr dabei. Ich glaube, er hatte schon gespürt, dass es jetzt losgehen wird. Die Nacht war sehr unruhig. Es hat jede Nacht jemand bei ihm geschlafen. Er wollte nicht mehr alleine sein. Mein Mann ging früh nochmal arbeiten am 31. Juli. Ich hatte dann schon mit ihrem Mann telefoniert. Ich hatte mit der Palliativärztin telefoniert. Mein Mann kam dann Mittag, als ich merkte, es wird immer intensiver. Ich wusste nicht, wie geht's sterben? Wie wird das sein? Er kam Mittag. Die Palliativärztin kam und wir waren alle an seiner Seite. Im Hintergrund lief Musik. Er lag im Bett, war ein Pflegebett. Er bediente immer die Fernbedienung hoch, runter, immer das Kopfende. Und er sagte immer auf, geht los, auf, geht. Und ich sagte ihm immer wieder, Paul, du brauchst nicht selber gehen, du wirst getragen, Gott ist bei dir. Und du darfst sterben. Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben zum Sterben. Wir haben ihm die Erlaubnis gegeben. Und die Palliativärztin sagt, hören Sie auf, mit Ihrem Sohn so zu reden. Sie holen ihn immer wieder zurück. Sag ich, nein, das ist unsere Vereinbarung. Ich gebe ihm die Erlaubnis zu sterben, denn das war unsere Vereinbarung von Anfang an.
Am Abend des 31. Juli waren wir alle bei Paul am Bett. Es war so gegen 18, 19 Uhr. Die Palliativärztin hatte uns signalisiert, dass der Sterbeprozess begonnen hat und dass sie ihm noch Medikamente verabreicht hat, die ihn Linderung zukommen lassen. Wir hatten seine Hände gehalten und wir sahen, wie er schwer atmete. Gegen 18.30 Uhr kam Yvonne Hascher, seine Ärztin. Sie erkundigte sich kurz bei der Palliativärztin, wie es um Paul stand. Dann kam sie zu uns an das Bett, nahm mit ihren Händen Paul seinen Kopf und hielt ihn und sprach das Sterbegebet. Herr unser Gott, du hast Leben und Tod in deinen Händen. In Jesus Christus Namen erlöse unseren lieben Paul. Du kannst Sünden vergeben, du kannst Leid verkürzen, du kannst den Tod überwinden. Wir bitten dich für unseren lieben Paul, führe ihn zur ewigen Freude. Sie strich noch ein Kreuz auf die Stirn von Paul. Und nach kurzer Zeit hat er noch 3 schwere Atemzüge gemacht. Der Kopf fiel langsam auf die linke Seite. Es kullerte noch eine Träne aus seinem Auge. Wir hielten seine Hände fest. Und er war von uns gegangen. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt, wir werden Paul, unseren Sohn, wiedersehen im Himmel. Alle weinten und die Palliativärztin stand am Fußende des Bettes und sagte nach einer geraumen Zeit ganz leise: Ich habe schon so viele Menschen beim Sterben begleitet, aber so eine friedliche Hinübergehen habe ich mein ganzes Berufsleben noch nie miterleben dürfen.
Es war nicht nur für Paul eine Erlösung, es war für uns alle eine Erlösung. Und ich durfte ihn waschen, ich durfte ihn seine Sachen anziehen, die er sich gewünscht hat. Auch der frische Schlüpfer, der wurde angezogen. Wir haben das Bett frisch bezogen, wir haben alles schick gemacht, wir haben das Fenster aufgemacht, wir haben eine Kerze angemacht. Danach bin ich zusammengerutscht. Yvonne gab mir noch ein Medikament. Und ich habe sehr, sehr gut die Nacht geschlafen. Denn mein Mann entschied ad hoc, fand ich auch ganz bewundernswert, er bleibt bei uns. Denn man darf Menschen, tote Menschen, bis zu 36 Stunden nach meinem Wissen zu Hause behalten, bis sie dann doch vom Bestatter geholt werden. Und wir haben diese Zeit genutzt. Am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, zu ihm runtergegangen, ihm guten Morgen gewünscht. Meine Schwester kam aus dem Urlaub mit ihren Kindern. Sie konnte sich nochmal verabschieden. Wir haben den Kanuten nochmal gesagt, den Freunden nochmal gesagt, wenn ihr wollt, kommt gern nochmal vorbei. Nein, sagten sie. Wir haben uns schon verabschiedet, ist in Ordnung so. Mein Mann und ich waren die letzten 2 Stunden dann bei ihm. Wir hatten eine Uhrzeit vereinbart, wann der Bestatter kommen kann. Wir waren bei ihm nochmal gewesen. Wir erzählten, wir lachten, wir weinten. Ich hielt nochmal seine Füße. Ich hatte sie immer gewärmt. Und dann kam der Bestatter. Und unser Bild war, jetzt, wenn er abgeholt wird, bringe sie ihn auf den Flughafen, denn er war zuvor ein Jahr in Australien gewesen. Und er fährt nach Australien zurück. Das war unser Bild, das wir ihn ziehen lassen konnten. Die Beerdigung kam. Paul wünschte sich zur Beerdigung. Alle kommen in bunt, keiner kommt in schwarz. Denn ich möchte, dass ihr feiert. Dass ihr feiert hier auf Erden, denn ich feiere im Himmel. Okay. Und es wurde eine Feier. Es wurde so eine tolle Feier. 150 Leute sind zur Beerdigung gekommen. Wir haben in unserem Garten mit den Kanuten alles vorbereitet. Bierzeltgarnituren, Partyservice. Die Kanuten haben ein Lied umgeschrieben, haben das 2-mal den Abend gesungen, mit der Gitarre begleitet. Wir haben gefeiert. Es war ein wunderschönes Fest. Und danach kam die tiefe Trauer, der Schmerz. Der Schmerz ist wichtig aus meiner heutigen Sicht und auch der Abschied, gut Abschied nehmen zu können von einem Lieben, den man natürlich mit 24 Jahren nicht gehen lassen wollte, aber das Leben ist bestimmt. Es sterben ganz junge Menschen. Es ist so. Nach der Trauer, nach dem Schmerz, nach dem Trauerjahr guckten wir nach vorne. Wir guckten sehr zeitig schon nach vorne, denn ich hatte schon zu Lebzeiten zu Paul gesagt: Paul, ich werde meine Arbeit beenden. Ich war zu der Zeit Erzieherin gewesen, Leiterin einer Kindereinrichtung. Ich werde mich selbstständig machen. Und mein Alleinstellungsmerkmal wird sein, Menschen zu begleiten, die einen Lieben verloren haben. Und die eine Tür ist zugegangen und viele Türen sind aufgegangen. Und ich durfte ihm schon sagen: Paul, vielen, vielen Dank, Du hast mir eine Tür geöffnet und ich verspreche dir, ich werde durch die Tür durchgehen. Und heute kann ich sagen, ich bin durchgegangen. Ich bin jetzt freiberuflich tätig als Trauerbegleiterin. Paul hat uns ein Geschenk hinterlassen. Ein Geschenk, das Leben intensiv zu leben, dankbar jeden Tag zu sein auf das, was man hat. Und das Schöne ist, wir haben einen neuen Begleiter an unserer Seite, es ist Gott. Es ist der Glaube, dass alles möglich ist im Leben.
Das Leben und Wirken von Paul hat auch viel mit uns getan. Wir haben über das Leben nachgedacht. Wir sind von Menschen begleitet worden, die wir kennengelernt haben, die uns in die Arme genommen haben, die uns zugehört haben, die uns in der schwierigen Zeit den Halt gegeben haben und die uns auch Stück für Stück an den Glauben herangeführt haben. Da sind wir ganz besonders dankbar, Yvonne Hascher, aber auch den Brüdern und Schwestern auf dem Petersberg oder Pfarrer Döbbeling, bei denen wir dann im Anschluss unsere Alpha-Kurse absolviert haben. Und dann war es natürlich irgendwann folgerichtig die Zeit gekommen, dass Renate, meine Frau und ich, dass wir uns abend ebenfalls taufen lassen. Denn damit schloss sich der Kreis, denn Paul hatte zu uns gesagt, wir werden uns im Himmel wiedersehen und ich glaube, als Christen werden wir uns im Himmel wiedersehen. Wir sind dankbar dafür, dass wir Helmut Mattis kennenlernen durften, dem damaligen Chefredakteur von IDEA, der die Geschichte aufgeschrieben hat von Paul. Die Geschichte wurde in einem Sonderheft über 100.000 Mal gedruckt und wir haben sehr, sehr viele positive Reaktionen darauf entsprechend bekommen. Wir sind eingeladen worden, in Gemeinden über Paul zu reden und nach den Gesprächen, die wir geführt haben, haben wir gesehen, dass viele Menschen sich an dem Schicksal von Paul und das, was sich daraus ergeben hat für uns, dass sie sich das als Vorbild genommen haben, gesagt haben, jawohl, es lohnt sich jeden Tag mit Gott zu leben. Wir sind dankbar für das Leben mit Paul, auch wenn es nur 24 Jahre gedauert hat. Wir sind dankbar dafür, was er uns eröffnet hat. Und wir möchten ermutigen, dass mit dem Beispiel von Paul auch andere Menschen sich intensiv mit dem Glauben beschäftigen und feststellen, es lohnt sich. Es lohnt sich, jeden Tag Gott dankbar zu sein. Dankbarkeit ist auch etwas, was wir gelernt haben. Wir sind dankbar dafür, dass wir auch jeden Tag unsere Sorgen und Nöte bei Gott abladen können. Dass wir sie eben nicht als Rucksack mit uns jeden Tag rumtragen müssen, sondern wir legen unsere Sorgen bei Gott ab. Und das ist das Schöne. Das ist eines der schönen Dinge, die man mit Gott gemeinsam entsprechend erleben kann. Und wir sagen heute, Paul, warte du oben im Himmel auf uns. Wir werden uns wiedersehen.